Triggerwarnung. Bei dieser Podcast-Folge wird über Drogen und Sucht gesprochen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein sollte. Hilfe erhält man an örtlichen Beratungsstellen, aber auch bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Nummer 01806 313031.
Naja, ehrlich gesagt hatte ich Erfahrung mit allen Drogen, die es zu meiner aktiven Zeit auf dem Markt gab. Also Heroin war die Droge, von der ich abhängig war. Also ich habe lange Jahre Heroin gedrückt, oft zusammen mit Kokain, habe aber vorher gekifft. Ich habe Amphetamine genommen, ich habe LSD genommen, relativ viel. Ich habe Psilocybin-Pilze ausprobiert, ich habe Opium ausprobiert, Schlaftabletten, Alkohol. So, alles, was ich in die Finger kriegen konnte.
Salve Friends, was geht ab? Ich bin's Dina und ich habe heute die Ehre, mit Jörg zu sprechen. Und Jörg, möchtest du dich erstmal vorstellen?
Ja, schön. Also mich freut es auch sehr, mit dir zu sprechen. Mein Name ist Jörg Böckem. Ich sitze jetzt gerade in Hamburg in meinem Arbeitszimmer. Ich bin Journalist und Autor, habe mittlerweile 5 Bücher zum Thema Drogen, Sucht, Rausch, Prävention und so weiter geschrieben. Das erste war meine Autobiografie, Lass mich die Nacht überleben, mein Leben als Journalist und Junkie, wo ich über meine eigenen langjährigen Erfahrungen mit allen möglichen Drogen, psychoaktiven Substanzen, das ist der Fachbegriff, geschrieben habe und den sehr, sehr mühsamen Weg aus der Abhängigkeit wieder rauszufinden. Also ich war auch lange Jahre heroinabhängig mit allem, was dazu gehört, Verhaftung, Knast, Überdosis, das volle Programm. Und mein letztes Buch ist High Sein, ein Aufklärungsbuch. Und High Sein habe ich zusammen mit Dr. Henrik Jung-Aberle geschrieben, einem Wissenschaftler, der jetzt in Berlin arbeitet und der die größte europäische Studie zum Thema Substanzkonsum bei jungen Menschen durchgeführt und ausgewertet hat. Der hat ein Suchtpräventionsprogramm für Schulen entwickelt. Und mit High Sein mache ich auch sehr viel Suchtprävention an Schulen. Also die Idee bei High Sein ist, die richtet sich gerade auch an junge Leserinnen und Leser. Und deshalb freue ich mich auch sehr, jetzt hier zu sein, weil Heisern versucht, so eine andere Form von Aufklärung zu bieten. Also wir sind der Meinung, dass die handelsübliche Abschreckung nicht funktioniert, dass Aufklärung, also in Heisern gibt es einen schönen Satz, Aufklärung bedeutet, zum eigenständigen Denken zu ermuntern. Und das ist das, was wir mit Heisern versuchen, möglichst viel Information zu liefern, weil ich glaube, eine verantwortungsbewusste Entscheidung kann man nur treffen, wenn man gut informiert ist. Das gilt für alles im Leben. Und Drogen nehmen ist eine Sache, die durchaus auch mit Nebenwirkungen und Risiken verbunden ist. Und deshalb sollte man genau wissen, was man tut und was man besser lassen sollte. Und Heisern kommt halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern gibt so ein paar Tipps, wie man Schäden vermeiden kann, wenn man dann unbedingt diese Erfahrungen machen will. So. Das ist, und ich lebe in Hamburg, bin Journalist, Autor, habe 2 Jungs. Mein Großer ist jetzt gerade seit letzter Woche in der Schule, ziemlich spannende Zeit. Der Kleine ist noch in der Kita und So. Und ich sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer und bin sehr gespannt auf deine Frage.
Zu dem, was du gerade gesagt hattest mit der Arbeit, mit der Aufklärungsarbeit, die du leistest mit deinen Büchern, wollen wir natürlich hier auch machen. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Und wir starten einfach mit den Fragen, würde ich sagen.
Schieß los.
Perfekt. Also, erstmal von Anfang an. Wie alt warst du, als du das erste Mal mit Drogen in Berührung gekommen bist?
Genau, also ich habe eigentlich für meine Generation, ich bin schon ein paar Tage älter als du, also ich bin Mitte der 60er geboren und habe meine ersten Drogenerfahrungen dann tatsächlich Anfang der 80er gemacht. Und ich habe mit 14 angefangen zu kiffen. Das habe ich dann, wie alles im Leben, ziemlich übertrieben. Habe 2 Jahre wirklich gekifft, was das Zeug hielt, bis ich dann irgendwann Schatten gesehen habe, Stimmen gehört habe und irgendwie mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe. Und das habe ich dann sein gelassen, weil ich dachte, darum geht es ja nicht. Ich wollte ja Spaß haben und ich wollte mich nicht scheiße fühlen. So. Und das ging auch noch.
Wie kamst du an die Droge ran mit 14? Also war das in
der ich bin im holländischen Grenzgebiet aufgewachsen. Ich bin mit 15 selbst mit dem Fahrrad nach Roermond gefahren über die Grenze und habe da irgendwie in den Cafés, also das war das kleinste Problem. Und also nicht nur, dass es Holland so nah war, sondern auch in der ganzen Gegend gab es ganz viele Menschen, die Drogen genommen haben. Und es ist ja immer so, es ist ja nicht nur bei Drogen so, sondern auch als in bestimmten Lebensphasen, wenn an bestimmte Dinge oder Aspekte des Lebens besonders interessieren, dann sucht man sich ja auch die Menschen, die ähnlichen Interessen haben. Und ich hatte natürlich auch jede Menge Freunde, die alle so ähnlich gestrickt waren wie ich und das auch alles ausprobieren wollten. Also von daher war an Drogen kommen das allerkleinste Problem in meinem Leben. Also es gibt schon immer einen funktionierenden Schwarzmarkt, den gibt es heute, den gab es früher und da hat auch das Betäubungsmittelgesetz nichts dran geändert in den letzten Jahrzehnten. Also genau, und Kiffen war so der Anfang. Danach habe ich 2 Jahre lang komplett gesund gelebt. Wie gesagt, ich habe als junger Mensch immer zu sehr extremen Entscheidungen geneigt. Da habe ich dann keinen Kaffee getrunken, kein Bier, kein Alkohol getrunken, nicht geraucht, wirklich gar nichts. Also total gesund gelebt. Und dann auch große Liebe, so, da war ich berauscht genug, da brauchte ich auch nichts anderes. Erste Freundin, erster Sex, riesen Sache. So. Und dann nach der Trennung von meiner Freundin war dann so ein ziemlich großes Loch auf einmal da, das ich füllen wollte. Und dann habe ich gedacht, na, dann versuchen wir doch mal, was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich innerhalb von 2 Wochen alles genommen, was der Markt hergab, und an der holländischen Grenze gibt der Markt eine Menge her, also Amphetamine, LSD, Psilocybin, Pilze, Heroin, Kokain, alles so. Und ja, ich fand das auch ziemlich klasse, so, hat mir großen Spaß gemacht in den ersten Jahren. Und wie das leider so ist, weil wenn man so sich so kopfüber in sowas reinstürzt, ohne so ein bisschen zu überlegen, was man tut, hatte ich dann irgendwann das Problem, dass ich nicht mehr damit aufhören konnte. Und ich bin dann schwer heroinabhängig geworden, bin auch verhaftet worden, war mehr oder weniger obdachlos, bin bei irgendwelchen Freunden untergekrochen und habe da irgendwie auf vollgepissten Matratzen gepennt, hatte keinen, habe mich von einem trockenen Toastbrot ernährt und hatte dann auch Überdosis, das ganze Programm, und bin dann mit Anfang 20 in meine erste stationäre Therapie gegangen. Danach war ich wieder 5 Jahre clean, habe in Hamburg ein neues Leben angefangen, habe eine Ausbildung zum Journalisten gemacht, großer Lebenstraum immer gewesen, habe mit Kampfkunsttraining angefangen, seit meinem ersten Bruce Lee-Film mit 12 Lebenstraum gewesen, habe geliebt, so das Ganze alles so. Lief 5 Jahre wunderbar, und dann wurde die Zeitung, für die ich gearbeitet hatte, wo auch mein Herz sehr dran hing, eingestellt. Meine große Liebe hat das Land verlassen und ich war wieder so ein bisschen orientierungslos und habe dann gedacht, oh ja, können wir doch mal das wieder machen, was damals schon so gut funktioniert hat. Und ich habe jetzt Therapie gemacht, ich weiß ja, wie es funktioniert. Und dann ging der ganze Kram schon wieder von vorne los, und es kam die zweite Therapie, und dann ging es 2 Jahre gut, und dann kam die dritte Therapie, und jetzt ist es aber schon... lass mich überlegen, ich glaube 20 Jahre oder so ist meine letzte Therapie her.
Du hast gerade direkt ein paar Drogen rausgehauen, sage ich mir jetzt einfach so frei raus. Und du hast gesagt, dass du vom Heroin abhängig geworden bist. Erstmal für unsere ZuhörerInnen, damit sie so ein kleines bisschen einen Plan haben, was sind das für Drogen gewesen, die du genommen hast? Du hast gerade LSD angesprochen, Pilze. Was sind das überhaupt für Drogen, für jemanden, der das nicht weiß, was die mit einem machen?
Ja, also dazu muss man sagen, auch das könnte wieder eine abendfüllende Antwort werden, aber es gibt halt unterschiedliche Gruppen von Wirkgruppen von Drogen. Also der Fachbegriff ist psychoaktive Substanzen, den ich eigentlich ganz schön finde, auch wenn das ein bisschen akademisch ist, aber weil Drogen ist halt was in unserer Gesellschaft und im öffentlichen Diskurs immer so negativ besetzt ist. Drogen ist immer das, was schädlich ist und was verboten ist. Es gibt unterschiedliche Wirkgruppen von Drogen. Es gibt einmal Substanzen, die halt aufputschen, wach machen, anregen, Crystal Meth, Amphetamine, und dann gibt es dämpfende Substanzen, da gehört vor allen Dingen Heroin zu, die einen runterfahren und die einen ruhig machen und die einen so ein bisschen auch abschirmen vor der Welt und schützen vor allem, was einem anstrengend und bedrohlich vorkommt. Und dann gibt es auch Substanzen, die liegen irgendwo dazwischen. Cannabis zum Beispiel ist eine Substanz, die ein relativ breites Wirkspektrum hat, die liegt so dazwischen, kann was sehr Dämpfendes haben für manche Leute, hat aber für andere wieder auch was Anregendes. Und dann gibt es noch so entaktogene, halluzinogene, zustandsverändernde Substanzen, zum Beispiel Ecstasy, kennen wahrscheinlich auch viele, ist auch so eine Substanz. Und LSD ist ein Halluzinogen, das verändert komplett die Wahrnehmung. Da weißt du manchmal gar nicht mehr, wo du bist und wer du bist. Also jede Substanz, und das ist das Spannende, und deshalb glaube ich auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn man über Drogen und Gefahren, Risiken, Nebenwirkungen, Wirkungen redet. Jede Substanz hat ihr ganz eigenes Wirkspektrum und hat auch ihr ganz eigenes Risiko- und Nebenwirkungsspektrum. So, man kann nicht sagen, die Drogen sind so und so. Das ist so pauschal eigentlich kaum zu sagen. Also man muss sich das alles immer dann schon im Beispiel anschauen. So, aber die bekanntesten Drogen oder die verbreitetsten Drogen, gerade jetzt so unter jüngeren Konsumenten, sind ja ganz klar so Cannabis, Alkohol sowieso.
Nikotin, all das.
MDMA auch, Ecstasy ist auch relativ verbreitet. In manchen Gruppen tatsächlich auch sowas wie Tilidin, das ist ein Opiat wie Heroin. Also auch das ist ja interessant, dass ich die Vorliebe, welche Drogen und welche Wirkung ich suche, auch viel damit zu tun hat. Auf der einen Seite, wie bin ich als Mensch, was brauche ich, was wünsche ich mir, wonach sehne ich mich, was kann ich nicht. Aber auch viel damit zu tun hat, in welchen Gruppen bewege ich mich, in welchen sozialen Milieus, welche Musik höre ich. Ich wollte gerade sagen,
Musik ist da so ein großes Ding. Es gibt ja so Lieder, da wird nur über Drogen gesungen. Es gibt so ein... Ist mir jetzt so Laien eingefallen, Tilidin, man, ich könnte was gebrauchen.
Bekannt, ja,
genau. Den kennst du bestimmt auch. Wenn man in so Gruppen und Gesellschaften drin ist, die, sag ich mal, schneller an Drogen kommen, dafür ein bisschen sensibilisierter sind, keine Ahnung, ein bisschen mehr Erfahrungen so dran schließen können oder so, dann rutscht man da so unfassbar schnell rein, obwohl man das gar nicht möchte. War das denn bei dir damals mehr so eine Sache von, dass du das aus eigener Überzeugung gemacht hast? Oder, also ich meine, wir haben das ja gerade schon gehört, so bei deiner, nachdem deine große Liebe, deine erste Liebe leider weg war, dass du dann dazu gegriffen hast. Aber hast du dich denn beim Cannabisrauchen zum Beispiel mehr so in den Kreisen bewegt? Oder war das aus eigener Überzeugung, aus eigenem Interesse?
Naja, letzten Endes, ich glaube, Antworten sind nie ganz so einfach. Und ich habe es ja eben auch schon kurz angedeutet. Ich glaube tatsächlich, dass es immer beides ist. Mal mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen. Also man sucht sich ja auch das Umfeld, in dem man sich bewegt, bewusst aus, weil einen bestimmte Menschen, bestimmte Lebensweise interessiert. So. Und dann kriegt man das manchmal mitgeliefert. Und ich glaube tatsächlich, also bei mir war es ganz klar, ich wollte das. Ich wollte meine ganze Jugend über möglichst extreme Erfahrungen machen. Ich wollte über Grenzen gehen. Ich wollte immer ganz anders leben als meine Eltern. Ich wollte das wirklich, also Sex mit Männern, Frauen, alles ausprobieren, so was irgendwie geht. Hauptsache.
Alles auf jedem Level, ne?
Ja, alles, was möglich war, genau. Und ich, aber das Schwierige finde ich bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist gar nicht so das Problem, wenn dass durch das Umfeld so ein Interesse an den Substanzen geweckt wird. Ich glaube, das Problem ist diese Planlosigkeit. Also wenn das Leute sind, die wissen, was sie tun und die dir auch sagen können, hey, das hier hat die und die Wirkung und die Nebenwirkung und die Gefahren und so, dann ist es ja okay. So, dann kann man sich darüber unterhalten, man kann seine Meinung bilden, man kann sich überlegen, ist das was für mich, will ich das wirklich? So. Entschuldigung, aber dass dieses Unreflektierte ist leider oft das Problem. Und natürlich gerade war bei mir ja auch so in der Jugend, da neigt man ja auch dazu einfach, okay, ich mache das jetzt mal so, was soll der Scheiß? Ist bei Drogen nicht immer die beste Idee. Und wir haben in Heisern auch den Satz, uns ganz oft so Motive angeguckt, warum man Drogen nimmt. Und ehrlich gesagt, der dümmste Grund, irgendwelche Drogen zu nehmen, egal welche, ist, weil die anderen das auch machen. Weil das ist so, weißt du, ich muss eine Entscheidung für mich treffen. Es gibt viele gute Gründe oder es gibt viele Gründe, die man verstehen kann, warum ich die und die Erfahrung machen will. Und ich bin da wirklich auch total liberal. Ich gebe jedem das Recht, seine Entscheidungen zu treffen und seine Erfahrungen zu machen. Aber zu sagen, ich mache das jetzt, weil der davon singt oder weil der das im Film gemacht hat, ehrlich gesagt, das finde ich ein bisschen platt. Das, ich glaube, da sollte man sich selbst schon mehr zutrauen. Das, worum es geht, ist Eigenverantwortung. Und ich glaube, zumindest, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich in deinem Alter funktioniert habe. Und ich wollte immer ernst genommen werden. Ich habe es immer gehasst, dass mir Erwachsene gesagt haben, was gut für mich ist und was ich zu tun und zu lassen habe. Und das möchte ich auf keinen Fall selber tun. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn man einfordert, ernst genommen zu werden, dann muss man sich auch selbst ernst nehmen. Und mich selbst ernst nehmen bedeutet auch, ein bisschen was über mich zu wissen, mich zu kennen, meine Schwächen, meine Stärken, meine Bedürfnisse und so weiter. Und da muss ich mich erstmal selber ernst nehmen. Und ich glaube tatsächlich, das traue ich auch den allermeisten jungen Menschen zu, dass die das hinkriegen. Und man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, finde ich. Und deshalb halte ich nichts von Vorschriften, von Abschreckung, von von Zeigefingerwedeln, davon halte ich überhaupt nichts. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht und sagt, okay, wenn du das und das machst, kann das und das passieren, überlegst dir, dann sollte doch, wenn man so ein bisschen mit sich selbst ganz gut klarkommt, man in der Lage sein, da eine Entscheidung zu treffen, die einen nicht umbringt.
Ja, wenn man reflektiert darüber nachdenkt, dass wenn man, ich glaube, es gab für ganz, ganz vielen Jugendlichen fehlt es einfach an Wissen und an Informationen. Deswegen sind auch solche Bücher wie zum Beispiel High Sein richtig gut dafür, dass man einfach mal überhaupt sieht, worum es eigentlich da geht. Was für Erfahrungen sammelt man da? Wie ist das eigentlich? Wie kommt man da dran? Und so weiter. Wenn man sich davon abschrecken lässt, ist es natürlich ganz gut.
Von daher ist eher mein Anliegen, jungen Menschen was an die Hand zu geben, was ihnen dabei hilft, diese Erfahrung nicht auf die Art und Weise machen zu müssen, wie ich sie gemacht habe. So, und deshalb, ich finde aber, dass da so ein, ich glaube auch nicht, es bringt nichts, wenn ich irgendjemandem sage, mach das auf keinen Fall. So, ich würde eher sagen, so, informier dich, guck es dir an und überleg dir das wirklich, ob du diese Risiken eingehen willst. Und wir haben, das ist auch unsere Herangehensweise in Heisern, dass wir auch gesagt haben, es gibt Substanzen, da ist das Risiko sehr, sehr hoch. Es gibt Konsummuster, die sind sehr, sehr riskant. Also zum Beispiel Drogen zu injizieren ist keine gute Idee, weil das kann dich auf so viele Art und Weise dein körperlich ruinieren und du kannst so schlecht abschätzen, was da mit dir passiert. Und ich glaube, dass Aufklärung bedeutet nicht zwangsweise jeden davon zu überzeugen, überhaupt keine Drogen mehr zu nehmen. Für mich bedeutet Aufklärung, die Menschen halt dazu in die Lage zu versetzen, sich dagegen zu entscheiden, weil sie sagen, das Risiko ist mir zu groß, finde ich super. Aber es wird auch immer Menschen geben, die diese Entscheidung nicht treffen, die sich dafür entscheiden, die diese Erfahrung machen wollen, so wie ich war, die diese Extremerfahrung machen wollen und die auch so ein bisschen an ihre Grenzen gehen wollen. Und denen möchte ich was an die Hand geben, dass man sagt, okay, wenn du diese Erfahrung machen willst, dann beachte aber das und das und das und achte darauf, damit die Chance, dass es schief geht, möglichst klein ist. So. Und das hat mir halt immer in der Prävention früher gefehlt. Da hieß es immer nur, am besten gar nichts nehmen, dann passiert auch nichts. Klar. So. Aber das ist genauso wie bei der Schwangerschaftsvermeidung. Am besten gar keinen Sex, da wirst du nicht schwanger. So. Aber ist auch nicht für jeden eine Lösung. Für den einen oder anderen ist es eine. So. Genau, es gab früher schon diesen schönen Otto-Scherz, der mir da immer anfällt. Die Pille für katholische Mädchen wiegt 2 Zentner und die rollt man nachts vor die Schlafzimmertür. Aber so, und genau, also ich hab Respekt vor jeder Entscheidung. Ich finde es sehr gut, wenn Menschen aus Verantwortungsbewusstsein sich selbst gegenüber sich entscheiden, diese Erfahrung nicht zu machen, so wie du das tust, finde ich super. Und ich finde es auch genau richtig, wie du es tust. Mich erst informieren und dann überlegen, will ich die Erfahrung machen. Und nicht erst Kopf über rein und dann überlegen, oh, was habe ich hier eigentlich gemacht.
Das ist so, du steckst schon richtig in der Kacke drin, denkst du so, eigentlich könnte ich auch aufhören, aber du bist halt schon körperlich abhängig und denkst dir nur so, geht nicht mehr.
Naja, und vor allem, fängt ja schon viel, viel früher an. Das ist ja auch so, wenn du irgendwas zu dir nimmst und du bist nicht vorbereitet auf das, was passiert, dann kann das sein, dass du dich in einem Zustand wiederfindest, den du hast, den du gar nicht haben willst und der dir Angst macht, wo du dich unwohl fühlst. Und da kommst du dann erstmal nicht mehr raus. So. Das muss man sich auch mal klar machen. Also das hat auch eine Macht und das hat auch einen riesen Einfluss auf dein Befinden. Also ich habe auch, selbst bei Cannabis, wenn du es übertreibst, kannst du in Zustände geraten, in denen du dich alles andere als wohl fühlst. Und
mehr so ein, also meinst du gerade über so Horrortrips?
Horrortrips zum Beispiel, Angstzustände, also gerade beim, ich habe also, oder auch bei Amphetaminen nach 3 Nächten ohne Schlaf habe ich auch irgendwie Verfolgungswahn gekriegt und Stimmen gehört und irgendwie Tür 3-mal abgeschlossen. Beim Kiffen habe ich mich wirklich beobachtet gefühlt. Also es können immer auch Sachen passieren, die man gar nicht will. Und auch darauf muss man vorbereitet sein. Wenn man unvorbereitet in so eine unangenehme Situation kommt, dann ist es ganz, ganz schwierig, wieder rauszukommen. Deshalb meine ich, ich finde, zur Prävention gehört auch, die jungen Menschen auf diese Erfahrungen, wenn sie sie dann machen wollen, gut vorzubereiten. Und das versuche ich. Ich mache ja auch viel Lesungen an Schulen und Fachhochschulen und Universitäten und Workshops und so ein Kram. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es keinem was bringt, wenn ich sage, also ich hab die ganzen Erfahrungen gemacht, ich weiß, wie scheiße das ist, lass es alles sein. So. Also ich glaube, ich wollte damals in dem Alter ernst genommen werden und ich sehe es auch als meinen Job an, die Menschen ernst zu nehmen, die sich mit dem Thema in irgendeiner Weise auseinandersetzen. Und das sind auch die sich dafür entscheiden, die Erfahrungen machen zu wollen.
Jörg, wenn wir gerade schon über diese Erfahrungen reden, ich denke, das würde nicht nur mich, sondern auch ganz, ganz viele andere Jugendliche interessieren. Wie ist überhaupt diese Erfahrung?
Ja, das Spannende ist ja, dass diese Erfahrung erstmal schön ist. Die ersten Erfahrungen, die man macht, sind meistens total positive Erfahrungen. Also ich habe jahrelang meine Drogenerfahrung, meine Substanzerfahrung, ich fand das total toll. Ich habe mich total wohl damit gefühlt. Also egal, ob es LSD war, dieser komplette Wahrnehmungsveränderung und Dinge zu sehen und zu hören, die nicht da waren, nur mit unsichtbaren Leuchtkugeln zu jonglieren und
Kannst du da mal so Beispiel, kannst du da ein bisschen mal von erzählen, wie das ist? Also,
ja, also
was sieht man denn da?
gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel einmal, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, bin ich mit meinen Freunden, also meine Eltern waren weg und wir haben dann also fünf bei mir übernachtet und haben vorher in Holland LSD gekauft, wirklich 3 Tage und 2 Nächte durchgehend auf LSD. Und dann so nachts, ich habe im kleinen Dorf gewohnt, da war nichts los, aber auf LSD war das der spannendste Ort der Welt. Wir sind dann so zur nächsten Fußgängerampel und einer hat immer gedrückt und dann haben sich so die Farben verändert. Wir hatten immer das Gefühl, dieses grüne, gelbe, rote Licht, das flasht in unseren Kopf. Wir standen davor wie hypnotisiert, konnten da gar nicht mehr weggehen. Und wenn so ein Auto vorbeifuhr, hatten wir das Gefühl, der fährt wirklich durch unseren Körper. Ich war dann auch mal am Bahnhof, habe den Zug so auf mich zusehen, fahren sehen und die Scheinwerfer und als der weg war, lag ich auf dem Boden zuckend, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein Rädchen in dem Zuggetriebe. Klingt gruselig, aber ich fand es super. Also es gibt ganz, oder
Standest du wirklich vor dem Zug oder?
nee, also wie man am Bahnsteig, wenn du am Bahnsteig stehst und du siehst einen Zug einfahren, so,
Ach
dann siehst
so.
du, der fährt an dir vorbei, aber auf LSD fuhr der durch nicht durch, der fuhr nicht an mir vorbei, der fuhr durch mich durch, so, vom Gefühl her, so, aber das kannst du nicht mehr auseinanderhalten. Und ich habe das geliebt, ich fand das toll und aufregend oder auch Sex auf Droge, diese Wahrnehmungsverstärkung, wenn du die leichteste Berührung auf der Haut, so Blitzschläge durch deine Haut, durch deinen Körper jagt, das waren alles tolle Erfahrungen. So. Und das Wichtige ist aber, es gibt immer beide Seiten. Und am Anfang, wenn man diese tollen Erfahrungen macht, dann blendet man diese andere Seite ganz oft aus. Und das meinte ich ja eben. Und wenn man das ausblendet, dann erwischt es einen manchmal kalt von hinten. Und ich bin bei Heroin hängen geblieben. Also ich finde, es gibt Gründe, die dazu führen, Drogen zu nehmen. Das war bei mir Neugier, Erfahrungshunger. Ich war auch Punk, schneller, härter, lauter und an alle Grenzen gehen, über alle gesellschaftlichen Grenzen raus. Ja, genau, immer gib mir. Ich bin unsterblich, ich kann alles machen. So. Und abhängig geworden bin ich aus einem ganz anderen Grund dann. Und zwar A, weil ich nicht wusste, was ich tat, weil ich überhaupt keine Idee hatte, wie ich das, was ich tat, irgendwie verarbeiten oder in mein Leben integrieren konnte. Aber auch, ich bin von Heroinabhängigkeit geworden, weil Heroin ist das perfekte Schmerzmittel. Heroin wirkt gegen alles. Nichts tut mehr weh, wirklich gar nichts. Also keine Kopfschmerzen, keine Rückenschmerzen, keine Zahnschmerzen, keine Verlustängste, kein Trennungsschmerz, keine Einsamkeit, keine Überforderung. Alles weg. Du bist wie in Watte gepackt und brauchst nichts anderes. Für deine Zufriedenheit, für dein Wohlbefinden brauchst du nichts anderes als diese eine Substanz. Und wenn du halt das in einer bestimmten Lebensphase diese Erfahrung machst, wo du dich gerade überfordert fühlst von deinem Leben, von allem, was auf dich einprasselt. Und ich war immer ein sehr, sehr sensibler Mensch. Also ich habe immer alles, mir ging alles immer rein, mir ging alles immer total nah. Und das hat mich dann irgendwann was, dann die Erfahrung zu machen, ey, es gibt da was, wo auf Knopfdruck nichts mehr wehtut und dich nichts mehr bedroht, nichts mehr belastet. Das war eine Erfahrung, die dann für mich damals fatal war, weil ich wollte sie dann immer, immer wieder machen. Und so entsteht dann Abhängigkeit. Das ist ein Weg in die Abhängigkeit. So, und, aber wie gesagt, das Erfahrungsspektrum ist ganz, ganz groß. Und mir ist es auch immer wichtig, dass man auch die schönen Seiten nicht verschweigt, weil sonst nimmt dich doch keiner ernst. Niemand würde Drogen nehmen, wenn die nur gefährlich wären, nur dein Leben ruinieren und nur Geld kosten würden. Natürlich machen die Spaß, natürlich kicken die einen, natürlich bringen die einem ganz viel an Dingen, die man so in der Form noch nicht kannte. Aber eben nicht nur. So, und das finde ich wichtig, dass man diese beiden Seiten zusammendenkt, wenn man über Drogen nachdenkt. Und wie gesagt, deshalb, ich kann die Faszination verstehen, die das für jeden Menschen ausübt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man dafür wirklich gewappnet sein sollte für diese Erfahrung. Und es gibt auch Erfahrungen, die ich keinem empfehlen würde. Das kommt auch nochmal dazu. Also ich würde niemandem empfehlen, mit Heroin zu experimentieren, weil es einfach eine Substanz ist, die so einen hohen Suchtfaktor hat und so schwer zu kontrollieren, dass es meistens schief geht. So. Und ja, deshalb würde ich das eigentlich keinem empfehlen.
Inwiefern experimentieren?
Naja, also wenn man anfängt, Drogen zu nehmen, experimentiert man ja immer. Also niemand nimmt ja Drogen, weil er denkt, ich will jetzt süchtig werden. So. Moment, stimmt nicht. Niemand, es gibt alles. Es gibt auch Menschen, die wollen ihr Leben, wollen sich zerstören und nehmen Drogen, um sich selbst zu zerstören. Gibt's auch. Also man, es gibt nichts, was nichts gibt, nicht gibt. Also nichts gilt absolut. Aber die allerwenigsten, die Erfahrungen mit Drogen machen, machen diese Erfahrungen, um sich selbst Schaden zuzufügen. Das heißt, am Anfang ist immer ein Experiment. Immer gucken, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert mit mir? Was passiert? Was macht das mit mir? Was mache ich damit? Was macht das mit meinen Beziehungen, mit meinem Leben?
Was sehe ich? Ja? Was sehe ich?
Genau, ja, ja. Was sehe ich? Was spüre ich? Wie verändert sich das? Und das heißt, am Anfang steht eigentlich immer die Erfahrung, das Experiment, das Ausprobieren. So. Und grundsätzlich sind ja Erfahrungen und Ausprobieren keine schlechten Sachen, aber man sollte sich vorher die Risiken gut überlegen, die man damit eingeht. Und die sind halt bei Substanzen wie Heroin sehr hoch. Und man sollte auch immer das, so das Verhältnis zwischen dem, was es mich kostet, also was ich riskiere und was es mir bringt, im Auge haben. Und zum Beispiel bei Crystal Meth sind die Kosten immens hoch. Und ob das den Gewinn rechtfertigt, wage ich auch zu bezweifeln. Also man muss sich das immer ganz genau anschauen, was man tut.
Zu Heroin, wann ist du das, hast du direkt angefangen zu drücken oder hast du es erstmal durch die Nase genommen?
Ja, ich, wie gesagt, ich war immer sehr extrem in allem. Ich habe das, glaube ich, einmal geraucht. Also man kann Heroin rauchen und durch die Nase und injizieren. Und ich habe es einmal geraucht und dann wollte ich es aber direkt, so das volle Programm. Und ich war in der Zeit, wie gesagt, ich war völlig irre. Ich habe in der Phase alles injiziert. Ich habe mir meine LSD-Trips aufgelöst in die Spritze und in die Venen gejagt, weil es mir zu lange gedauert hat. Wenn ich die geschluckt habe, dauert es eine halbe Stunde, bis die wirken. Hat mir zu lange gedauert. Ich wollte es sofort und habe es dann so. Und geisteskrank, kann alles Mögliche bei schief gehen, weil alle Substanzen sind ja auch mit Müll gestreckt, da ist Strychnin mit drin und alle, also gut, war mir alles nicht klar, war mir alles egal. So. Und wie gesagt, ich habe sehr extreme Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die nicht immer unbedingt gesundheitsförderlich waren.
Und wann aber hast du die Entscheidung getroffen?
Ich habe, glaube ich, nach einer Woche angefangen zu drücken beim Heroin. Oder nach zwei Wochen. Also innerhalb von einem Monat war das alles durch, hatte ich das komplette Programm durch.
Hattest du Angst davor?
Nee, gar nicht. Also deshalb glaube ich halt auch, dass Abschreckung nicht funktioniert. Ich glaube, Abschreckung funktioniert bei Menschen, die bereit sind, sich abschrecken zu lassen, so wie du. Aber bei dir würde es auch funktionieren, wenn man dich gut informieren würde. Wenn du, das machst du ja, du lässt dich ja nicht abschrecken, du informierst dich und du siehst, oh je, da kann so viel schief gehen, das lasse ich lieber. So. Ich glaube tatsächlich, Aufklärung, Information schreckt genauso ab. Und die Menschen, die, bei denen es nicht funktioniert, die sich trotzdem angezogen und hingezogen fühlen, bei denen funktioniert Abschreckung überhaupt nicht. Wir haben damals auch Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen, dann gab es den Film und ich habe immer gedacht, was sind denn das alles für Idioten, das passiert mir nicht und ich kriege das alles viel besser hin. Ich war 18, 19, dachte ich bin unsterblich, mir gehört die Welt. So, und,
genau das dachten die Kinder auch. Genau ja. Das dachten die Kinder in dem Film auch. We could be heroes just for one day.
Das ist naja, das war die große Bowie-Attitüde damals. Ja, aber wie gesagt, für mich hat Abschreckung nicht funktioniert. Ich hatte überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, dass die anderen davor Angst hatten, dass das für meine Eltern das Schlimmste war, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte, hat es für mich besonders attraktiv gemacht.
Wie war das denn mit deinen Eltern? Wie hat denn dein Umfeld überhaupt darauf reagiert, dass du Drogen genommen hast?
Das war für meine Eltern ganz, ganz schwierig. Man muss zu sagen, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. So, mein Vater hat sich hochgearbeitet, der hat mit 15 die Schule verlassen, musste Geld verdienen, weil die Familie Geld brauchte, hat eine Ausbildung zum Tankwart gemacht und Schmied und ist dann Gaswassertechniker. Also der hat sich immer sein ganzes Leben tot gearbeitet, damit seine Familie besser hat. Meine Mutter, auch ganz klassisch, hat ihren Job aufgegeben, als sie mit mir schwanger wurde, hat sich dann um ihre Kinder gekümmert. Der große Traum war der Bungalow im Neubaugebiet. So. Also ganz, ganz ordentliche, in Anführungszeichen, einfache Verhältnisse. Und Drogen waren für meine Eltern was sie nur aus dem Fernsehen kannten. Die waren mit mir total überfordert, wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Haben dann auch so die klassischen Reflexe. Ja, daran sind die Freunde schuld, wir verbieten dir jetzt den Umgang mit denen. So. Bringt natürlich gar nichts, aber die wussten sich ja nicht zu helfen. So, oder du kriegst jetzt Hausverbot, da bin ich nach dem Fenster geklettert. So, also also am Anfang waren die einfach wirklich überfordert. Meine Mutter hatte eine Heidenangst und das wurde natürlich immer schlimmer, als ich dann abhängig war und mein Vater mich in Amsterdam Also mein Vater hat mich, ich bin in Amsterdam eine Woche vor meiner, nee, 3 Tage vor meiner mündlichen Abiturprüfung bin ich in Amsterdam verhaftet worden mit Heroin, Kokain, Amphetamin, LSD, so ein paar hundert von allem. Und saß dann da im Knast. Und dann bin dann halt als unerwünschter Ausländer nach einer Woche rausgeworfen worden. Mein Vater hat mich abgeholt dann. Da war mein Abiturprüfungstermin natürlich schon vorbei. Und da waren meine Eltern natürlich, die wussten, die waren völlig überfordert. Die hatten immer totale Angst. Die kannten Heroin halt nur aus dem Fernsehen. Und für die war Heroinkonsum gleichbedeutend mit in der Gosse landen und in 3 Wochen tot sein. Und meine Mutter hat nächtelang nicht geschlafen. Und ich bin dann halt immer, wenn ich aus irgendeiner Wohnung rausgeflogen bin, weil ich keine Miete mehr zahlen konnte, wieder bei denen eingezogen. Und wenn ich dann nachts um 4 nach Hause kam, war die immer noch wach, weil sie Angst hatte, dass ich gar nicht mehr nach Hause komme und sie erst schlafen konnte, wenn sie gehört hat, wie der Schlüssel sich im Schloss dreht und so. Und das war für meine Eltern extrem schwierig. Also gerade für meine Mutter war das fast nicht auszuhalten.
Aber deine Eltern haben dich nicht abgestoßen?
Nee, hätten sie vielleicht tun sollen. Also
inwiefern?
Naja, also ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter mehr gelitten hat, als sie hätte leiden müssen. Also sie hat immer wieder versucht, irgendwas zu tun, aber sie hatte keine Möglichkeiten. Sie konnte nicht dafür sorgen, dass ich clean werde. Das konnte sie nicht. Das lag außerhalb ihrer Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn es ihr gelungen wäre, sich ein bisschen mehr selbst zu schützen und zu sagen, okay, wenn du was zu essen brauchst, komm. Und wenn du was zum Schlafen brauchst, kannst du kommen. Aber das ist dein Leben, ich kann nichts tun und so. Und mein Vater, der hat das besser hingekriegt, der hat irgendwann gesagt, ja, so, ich kann nichts tun und so. Und aber meine Mutter war dazu nie in der Lage und sie hat an manchen Zeiten, glaube ich, mehr gelitten als ich. Und manchmal im Nachhinein wünsche ich mir, es wäre ihr leichter gefallen, da so ein bisschen auch emotional sich zu wappnen und da ein bisschen zuzumachen. Aber ich habe es natürlich auch gnadenlos ausgenutzt. Also man muss auch sagen, Sucht ist auch eine Beziehungskrankheit und Sucht ist eine Krankheit, die durch Maßlosigkeit, durch Grenzenlosigkeit, also als Süchtiger kannst du keine Grenzen erkennen, keine Grenzen einhalten. Das ist wie so ein schwarzes Loch, das alles einsaugt. Und ich habe natürlich auch das immer ausgenutzt, dass meine Mutter sich da nicht abgrenzen konnte. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mir an den Punkten, wo ich Hilfe brauchte, auch geholfen haben. Mein Vater hat mich durch halb Deutschland gefahren, um mich in eine Therapie zu bringen oder aus der Therapie abzuholen. Und wie gesagt, wenn ich gerade wieder mal auf der Straße lag, haben sie mich aufgenommen und so. Aber meine Eltern haben schon sehr, sehr unter mir und unter meinen Lebensentscheidungen gelitten.
Tut dir das leid, dass du das, dass deine Eltern es so schwer hatten mit dir in dieser Zeit? Also würdest du ihnen gerne irgendwie, ich weiß nicht, man kann die Zeit nicht wieder gut machen, aber wenn du es könntest, würdest du es tun?
Also ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Reue irgendwie so sinnlos ist. Ich glaube tatsächlich, viel wichtiger ist, mir tut das total leid. Ich habe vielen Menschen Schmerzen zugefügt, die es nicht verdient hatten. So, das weiß ich auch und das wissen die auch, dass ich das weiß. Und ich würde mir auch wünschen, das wäre nicht passiert. Aber auf der anderen Seite, es bringt ja nichts, wenn ich mich dafür geißle und sage, hätte ich das nur nicht getan. Ich glaube, das Wichtige im Leben ist immer, dass wir wachsen, dass wir lernen, dass ich heute mit Menschen anders umgehe, dass ich aus den Erfahrungen was ableite für heute, dass ich heute mit meinen Eltern anders umgehe, dass ich mit meinen Kindern anders umgehe, dass ich mit meinen Freunden anders umgehe. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Lehre, die man aus so einem Verhalten ziehen kann, weil es klingt immer hart, aber letzten Endes, Schmerz gehört zum Leben. Also wir alle treffen in unserem Leben, das wird ja auch noch passieren, Entscheidungen, die anderen Menschen wehtun. Du wirst irgendwann jemanden verlassen, der dich liebt, weil du ihn nicht mehr liebst, und er wird leiden wie ein Hund. Und trotzdem ist es für dich das Richtige, das zu tun. So schwer das ist, das zu akzeptieren. Und ich hatte damals für mich das Gefühl, das ist mein Weg, das muss mein Weg sein. Und ich bedauere das sehr, dass auf meinem Weg so viele Menschen Schaden genommen haben. Aber für mich ist der wichtigste Lernprozess daraus jetzt meine Lehren für die Zukunft zu ziehen. Und ja. Also wenn man eine gesunde Beziehung hat, dann weiß dann gegenüber auch, was der Sucht geschuldet ist. Und also ich wollte ja niemandem wehtun. Es war mir nur einfach egal. Weißt du? Also die Sucht zentriert alles darauf, du brauchst nichts anderes, du willst nichts anderes als den nächsten Druck. Und da ist es völlig egal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Und das ist schon bitter. Und das möchte ich auch nicht nochmal erleben.
Mit diesem Druck, was du gerade angesprochen hast, dass es dir kaum egal ist, was andere sagen und was andere da irgendwie, du möchtest einfach im Prinzip alle so einmal aus dem Weg und einfach direkt die Spritze rein. Was hast du dafür? Also, wie kommt man an das Geld für Heroin?
Naja, also ich
wie gesagt, wo hast du dir den Druck gesetzt?
Ja, Toilette ist der Klassiker und man muss auch überlegen, jeder Druck hat eine bestimmte Wirkdauer. Der wirkt dann, wenn es gut läuft, 6 bis 8 Stunden und dann merkst du aber schon, wie es dir richtig scheiße geht und dann ist es total egal, wo du bist, der nächste Druck muss rein. Ich, klar, auf allen möglichen Toiletten, ich bin zu der Zeit, als ich auch hochgradig heroinabhängig war, auch Speditionsfahrer gewesen. Ich habe mir auch einfach, bin mit meinem LKW auf dem Feldweg gefahren und habe mir in meinem Fahrerhaus den Druck gesetzt, hatte vorher die aufgezogenen Spritzen ins Handschuhfach gelegt. Ich habe mir mit einem Freund nachts auf dem Feldweg das Wasser aus der Pfütze aufgezogen oder aus dem Toilettenspülkasten, wenn ich kein Wasser hatte. War mir alles egal, Hauptsache es kommt rein. So, das ist halt das Schlimme, dieser Kontrollverlust. Du denkst nicht darüber nach, was das noch für negative Folgen hat. Also so Toilettenwasser in die Adern jagen, das musst du dir mal vorstellen. Ich habe gedacht, das koche ich ja sowieso ab, ist doch egal. So, und ich habe dann, es gab überall, also wo man sich gerade mal für ein paar Minuten irgendwo außer Sicht begeben konnte. Ich habe später, als ich beim Spiegel gearbeitet habe, ich habe eine Zeit lang beim Spiegel gearbeitet und war parallel heroinabhängig, habe bei Spiegeltoilette mir meinen Druck gesetzt, in meinem kleinen Spiegelbüro aufgekocht, wenn gerade Mittagspause war. Also,
Menschen das nicht mit?
Ja. Wahrnehmung ist immer kontextabhängig. Also die Leute haben schon gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt. Aber wenn du beim Spiegel arbeitest, erwartest du nicht, dass der Kollege nebenan sich Heroin aufkocht. Also die haben mich danach immer gefragt und die einen haben gesagt, ja, die haben gedacht, ich habe irgendwie, unsere Sekretärin, wo ich immer am ersten angerufen habe, wo bleibt mein Geld, hat gedacht, ich bin spielsüchtig. Andere haben gedacht, ich hätte eine Essstörung, weil ich nie mit in die Kantine gekommen bin, weil ich immer die Zeit genutzt habe, während die anderen essen waren, aufs Klo zu gehen und mir meinen Druck zu setzen. Also Leute haben gemerkt, es stimmt was nicht mit mir, aber auf Heroin sind die allerwenigsten gekommen damals.
Wow. Und diese Zeit zwischen dem nächsten Druck, wenn man, sag ich mal, kein Geld dafür hatte, sich Heroin zu kaufen, kam man ja auf so einen kleinen Entzug, nennt man auch Turkey, glaube ich, ne?
Genau, ja. Also du bist halt immer in so einem Hamsterrad, du bist immer dabei, du denkst von einem Druck zum nächsten. Also wenn du den Druck drin hast, dann hast du vielleicht mal eine halbe Stunde so durchatmen, okay, aber dann geht es sofort wieder los, okay, wo kriege ich den nächsten her? So, und das ist durch Anfang des Monats immer noch ein bisschen leichter als Ende des Monats. Ich habe alles gemacht, was man so kennt. Also ich habe geklaut. Wie gesagt, ich war Speditionsfahrer. Und ich habe dann immer, wenn keiner hingeguckt hat, einfach mal eine HiFi-Anlage mehr auf meinen LKW geladen und bin während meiner Tour beim Dealer vorbeigefahren, habe die da ausgeladen und gegen Heroin getauscht. Ich habe selbst gedealt. Ich bin dann immer, wenn ich gerade mal Geld hatte, nach Holland gefahren, habe eine größere Menge gekauft und habe das dann mit Gewinn weiterverkauft. Bekannte Freundinnen von mir sind in Holland auf dem Straßenstrich anschaffen gegangen und ich bin dann mit denen dahin, habe mich an den Straßenrand gesetzt und die Autonummern notiert, um denen halt so ein bisschen Sicherheit auch zu geben und habe die dann noch hin und her gefahren. Ich hatte dann auch ein Auto zu der Zeit und bin selber nicht anschaffen gegangen, aber ich war auch am Straßenstrich halt da mit unterwegs. Ich habe mal versucht, in einem Pornofilm mitzuspielen, ist aber sehr nach hinten losgegangen. Also so alles, was Geld bringt. In einem
Porno mitzuspielen.
Ja, das ist, klang wie eine gute Idee. Meine Freundin und ich, wir haben damals gedacht, wir waren beide drauf, beide Ringe. Und das, okay, die bezahlen uns dafür, dass sie uns beim Vögeln filmen dürfen. Ist doch super. So, ja. War aber eher nur die Theorie. Die Praxis war dann sehr unangenehm, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, man probiert alles aus, was irgendwie Geld verspricht.
Hammer. Und dann setzt man sich in Druck, hat dann Ruhe und dann ist.
Dann geht es wieder von vorne los.
Dann geht es von vorne los. Also es ist einfach so eine unfassbare Zwickmühle. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, es ist einfach ein endloser Kreis. Es ist im Prinzip, gibt kein Ende. Aber irgendwann kam für dich das Ende.
Naja, du bist halt wirklich in so einem Hamsterrad. Und aber es ist halt auch ein Zustand, der eigentlich. Es ist kein Leben. Also ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt. Ich konnte diesen Zustand irgendwann auch nicht mehr ertragen. Ich bin morgens aufgewacht und habe wirklich meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, weil ich die Vorstellung, dass der Tag so wird wie der Tag davor, mir so unerträglich war. Und zum Glück gibt es in Deutschland ein Hilfesystem. Es gab dann sowas wie Substitution, Entgiftung, Therapie und also glücklicherweise gibt es das. Und vor allem gibt es das auch in Deutschland mit einer relativ geringen Zugangsschwelle. Also du musst es nicht bezahlen oder so. Und von daher, also ohne das deutsche Suchthilfesystem würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und ich bin total froh, dass es da Leute gab, die mir in den Momenten, wo ich es annehmen konnte und annehmen wollte, diese Hilfe angeboten haben. Also das ist ja auch das, was ich immer sage. Man muss, ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn man über dieses Thema redet, zu unterscheiden zwischen Substanzkonsum und Sucht. Also nicht jeder Substanzkonsum endet in der Sucht und nicht jeder oder muss in der Sucht enden und nicht jeder Substanzkonsum hat diese Nebenwirkungen, die eine Sucht hat. Aber Sucht ist was, ist was total Schreckliches. Also das ist ein Zustand, den ich niemandem wünsche und den man auch wirklich versuchen sollte zu vermeiden. Und das ist eigentlich auch so mein Anliegen in meiner Präventionsarbeit, dass den gerade den jungen Menschen, weil die ersten Kontakte finden in der Jugend statt, und dann zu gucken, okay, wie kann ich diese Erfahrungen machen, wenn ich sie unbedingt machen will, ohne da zu landen? Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von Prävention, der oft unterschätzt wird, also gerade von den Leuten, die so für Abschreckung plädieren, wird das oft unterschätzt, dass Abschreckung halt viele junge Menschen gar nicht erreicht.
Und so hast du dann auch aufgehört. War das?
Genau, ich habe diesen klassischen Weg, Substitution, Entgiftung. Und also Substitution bedeutet, man bekommt vom Arzt ein Medikament, das die Entgiftungserscheinungen abmildert, also ein anderes Opiat. Und das kann man dann runterdosieren und dann geht man ins Krankenhaus in eine geschlossene Abteilung zur Entgiftung, wo man dann das so weit runterdosiert, bis man gar nichts mehr braucht. Und danach kann man dann noch, was mir sehr geholfen hat, eine Langzeittherapie machen. Also ich habe, meine erste war 6 Monate und dann noch zweimal jeweils 4 Monate wirklich weg von allem in einem Therapiezentrum und in der Suchttherapie und den ganzen Tag mich damit beschäftigt, keine Drogen mehr nehmen zu müssen. Also es hat lange gedauert. Es war ein schwieriger Weg, das ohne Sucht leben zu können. Man muss sich selbst auch immer so ein bisschen auf die Finger gucken. Und und das ist ja letzten Endes das, was in Therapien passiert. Du schärfst deine Selbstwahrnehmung. Du lernst auf der einen Seite anders mit dir, mit deinem Leben und mit belastenden Situationen umzugehen. Du lernst neue Bewältigungs- und Lösungsstrategien, machst neue Erfahrungen. Aber du lernst auch, dir selbst auf die Finger zu gucken und dann sagst, okay, bewege ich mich jetzt gerade wieder in eine ungesunde Richtung? So, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist aber für jeden im Leben eigentlich nicht unwichtig, sich ab und zu mal selbst auf die Finger zu gucken. Also nicht nur im Umgang mit Drogen. Also im Umgang mit Beziehungen zum Beispiel ist das auch gar nicht schlimm, auf die Finger zu gucken. Okay. Wie mache ich das hier gerade? Ist das eigentlich das, was ich will? Und tut mir das wirklich gut? Und so. Also ich glaube, das ist einfach generell im Leben so. Sich zu überlegen, was will ich, was brauche ich, was tue ich und passt das zusammen? Ich glaube, das ist genau der Punkt. So, was will ich, was brauche ich und was tue ich? Und wie kriege ich das alles zusammen? Weil wir tun oft Dinge, die eigentlich dem entgegenstehen, was wir eigentlich brauchen und was uns eigentlich gut tun würde. Und wir wünschen uns sogar ganz oft Dinge, die eigentlich dem entgegenstehen würde, was wir brauchen. So. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, immer mal wieder innehalten und gucken, okay, wo laufe ich hier eigentlich lang und will ich hier eigentlich lang laufen? Und und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, sich Freunde zu suchen, die einem nicht nur in dem bestärken, was man sowieso tut, sondern die auch in der Lage sind, also ich glaube, für mich, Freunde sind die Menschen, die mir das sagen dürfen, was ich nicht hören will. So. Und solche Freunde braucht man, die dir auch schon mal sagen, ey, was machst du denn da eigentlich? Wo bist du denn jetzt hin unterwegs? Und da ist es dann auch ganz gut, mal zuzuhören. Also ich glaube, grundsätzlich zuhören ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Und ich glaube, Aufrichtigkeit ist einfach mir selbst gegenüber, den anderen gegenüber. So. Und Selbstbeobachtung, mal so gucken, okay, was tue ich hier eigentlich wirklich und was passiert wirklich mit mir? Also ich denke, heißt dann auch 1000 Sachen, was man so alles tun kann. Und ja, aber so grundsätzlich mal einfach mal innehalten, sich die Zeit nehmen, so auch mal zu sein, auch sich die Zeit nehmen und zu seiner eigenen Haltung auch zu finden. So. Und ich glaube tatsächlich zuhören, sich aber auch nicht irre machen lassen. Und Tipps sind immer schwierig, aber es gibt halt so ganz, ganz viele kleine Dinge, die man tun kann. Und
Jörg, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview.
Sehr gerne. Das bringt was.
Gemacht. Es war unfassbar interessant. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.